Willkommen zur 568. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns hier in unsere verschneite Hütte zurückgezogen und sprechen dort für euch den Film Polar. Mit mir hier in dieser farbenfrohen, bunten Welt, das ist Robert Krüger als Blut.
Was? Farbenfroh, bunt? Bei dir ist doch alles schwarz-weiß, Stefan Giesbert, der schwarze Kaiser.
Hallo.
Polar, das klingt.
Ach, sind wir verrückt, ja.
Das klingt irgendwie kalt. Worum geht's, Stefan?
Das ist, es ist kalt, es ist eine deutsch-amerikanische Koproduktion. Regie führte Jonas Åkerlund. Der klingt jetzt weder deutsch noch. Naja, ist ja egal. In der Hauptrolle ist Mads Mikkelsen als der schwarze Kaiser. Ein Auftragskiller, der in die Rente gehen möchte. Und
sag jetzt nicht, sie holen ihn für einen Job nochmal zurück.
Sie holen ihn nicht zurück, aber er muss halt irgendwie, er soll noch einen Abschlussjob machen. Und die Firma, bei der er angestellt ist, es wird dann berechnet, dass er irgendwie 8 Millionen Dollar als Pension kriegt, wenn er bis zum Pensionsalter kommt. Wenn nicht, dann kriegt die Firma quasi das Geld zurück, diese 8 Millionen, die dafür hinterlegt
wurden. Auftragskiller-Business, keine guten Vorzeichen für ihn.
Nee, gar nicht. Genau, und er soll halt diesen Auftrag machen und dabei wird er dann, also es ist eine Falle und ich bin jetzt ein bisschen vorsichtig, dass ich nicht zu viel sage und jedenfalls sieht man dann, wie sie versuchen, ihn zu jagen und dafür zu sorgen, dass er eben seinen 50. Geburtstag, wo er in Rente gehen muss. Als Auftragskiller, du arbeitest dann nur bis 50, also nicht bis 65. Das ist halt. Ja. Cool, hätte ich jetzt noch 9 Jahre, aber der Job ist scheiße. Na gut, dann nicht. Er flieht denen, die ihn da versuchen zu jagen, also quasi seine Kollegen oder Leute von der Firma, die dazu angestellt worden sind, entsprechend die noch ausstehenden Rentenzahlungen einzusparen.
Mal so. Ja, ja. Verstehe. Genau. Stell dir vor, du bist Auftragskiller und stehst irgendwie an der Kaffeemaschine mit deinen Kollegen und was reden die da? Das ist ein ganz anderes Business.
Ich glaube nicht, dass da so Geselligkeit vorne ist.
Ey, du hast es gerade so erzählt, so in der Firma da und so, dann musste ich gerade hatte ich so eine Szenerie vor meinen geistigen Augen.
Ja, das ist mehr so dieser Mensch, der Blut heißt, das ist der Chef von diesem Unternehmen.
Schöner Name auch.
Ja, Damokles heißt die Firma. Und der hat dann auch so ein paar Beschützer um sich herum und so und daraus rekrutiert er dann ein paar Leute, die ihn jagen. Gut, so, das ist so das Setting, wie es ausgeht, in welche Richtung es geht, kann man sich relativ zügig denken, insbesondere wenn er dann auf die eine oder andere Person trifft, die dann relativ zügig einen Hinweis gibt für den geübten Zuschauer, wie es weitergeht. Ich möchte da jetzt nicht zu viel spoilern. Was ich anfangs spannend fand und was mich wirklich reingezogen hat, war die unterschiedliche Darstellung der beiden Parteien. Also immer, wenn er zu sehen war, wenn er unterwegs war, war es immer ein bisschen entsättigt. Er so zieht sich irgendwie so in kühlere Gefilde zurück. Ich weiß, ich habe schon wieder vergessen, wo das war. Das ist irgendeine beliebige Stadt. Nee, Triple irgendwas. Egal. Und da ist halt Schnee, es ist kalt, es ist düster. Mich hat so ein bisschen so an Fargo erinnert. Also diesen Film, nicht die Serie. Oder Es gibt auch
okay, jetzt verstehe ich dann diese Polar-Assoziation irgendwie in den hohen Norden oder so, ja?
Genau, ja. Ich weiß nicht, wir haben noch mal auch so einen Film gesehen, wo einer so einen Wolf gejagt hat oder so.
Ja, wir haben einen Film gesehen, wo einer von Wölfen gejagt wurde, nämlich The Grey mit
ja, stimmt.
Hier, Dings Puncher. Ich hatte den Namen gerade vergessen. Liam Neeson.
Ach ja.
Liam Neeson, The Wolf Puncher, so hieß das, glaube ich.
Wolf Puncher, oh ja, genau. Ja, der war nicht besonders gut, aber auch da war dieser Look
so. Oh, der war spannend.
Richtig, war schon, müsste die Sneakpot-Ausgabe dazu hören.
Nicht unser Genre, aber spannend war schon.
Ja, gut. Was eben hier jetzt schön war, dieses ganz total Entsättigte. Es sah nicht so toll aus wie Fargo, es war nicht so hübsch gezeichnet, wie das schon mal geht, aber es war diese Idee umgesetzt. Und dann total konträr dazu, immer wenn diese Killer, die ihn gejagt haben, beziehungsweise die am Anfang auch irgendwie nochmal einen anderen jagen, auftauchen, dann ist es halt so, als hätte man den Farbregler genauso weit in die andere Richtung gedreht. Also grün ist viel intensiver, also irgendwie ist ein Flug über Miami Beach, der Strand, das Wasser ist halt blau, der Strand ist so leuchtend beige, jede einzelne Bikini-Teil und Badehose leuchtet quasi aus dem Fernseher raus. Total intensiv, vielleicht so ein bisschen wie Suicide Squad oder ach, wir haben mal irgend
so. Also so ich meine, das Ganze ist ja eine Graphic Novel-Verfilmung, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Das, ja. Also kann man sich das schon irgendwie also so erklären, warum das so ist.
Genau, so sieht's auch aus. Also ich habe das jetzt eben erst kurz vor der Sendung gelesen, dass es eben eine Graphic Novel angelehnt oder eine Adaption einer Graphic Novel ist. Das passt. Also dieses graue Entsättigte ist ganz klar, aber dieses übertriebene, wir hatten noch mal irgend so einen Film auch in der Sneak, da waren nämlich auch noch so ein paar visuelle Effekte, quasi wenn jemand erschossen wurde oder so, dann explodiert hinten der Kopf richtig raus, die ganze Wand ist blutrot, es ist alles voll gespritzt, auch die schießen, kriegen was ab und so, also so dieses ganz krass übertriebene an Action, an Blut, an Gewalt, an Farben, an allem. Es ist alles drüber, auch die Musik ist laut und da und heftig und so. Und diesen Wechsel zwischen der Einöde, dem Dunkeln, dem Einfarbigen und dem brutal lauten und actionhaften, das hat mir richtig gut gefallen. Also das fand ich ganz, ganz toll.
Ja, aber stopp, jetzt muss ich eine Frage dazwischen werfen. Es geht ja darum, er zieht sich zurück und da bei ihm ist es grau und einfarbig und so.
Genau.
Und die anderen Typen, die sind da irgendwo in Miami Beach und da ist alles bunt. Ja. Aber ich denke, die kämpfen gegeneinander. Wie geht das zusammen?
Die suchen ihn. Er hat
irgendwie irgendwelche Leute um.
Fünf Häuser. Ja, er hat irgendwie fünf Häuser und sie gehen halt nach und nach in alle Häuser, die er hat. Und finden ihn halt. Ja, es wäre kein guter Actionfilm, wenn sie ihn nicht finden würden. Und auch da, wenn sie zum ersten Mal in seiner Stadt auftauchen, ist die Stadt halt plötzlich bunt.
Hm.
Wenn es um sie geht. Wenn es um ihn geht, ist die Stadt grau. Und wenn sie wieder auftauchen.
Wenn die jetzt beide in einer Szene sind?
Dann ist es normal bunt.
Okay.
Also dann ist es. Da habe ich ja auch drauf geachtet, da war es dann halt nicht, dann war es so gemischt quasi.
Okay.
Ja.
Aber ist jetzt nicht von Schnitt zu Schnitt so, er ist zu sehen, alles schwarz-weiß, sie sind zu sehen.
Nee, alles sie beobachten ihn bunt, auch wenn er zu sehen ist.
Okay.
Ja. Er fährt mit seinem Autochen nach Hause und sie sind dahinter grau. Also nicht schwarz-weiß, also es ist so entsättigt. Weißt du, man sieht noch alle Farben, alle Farben sind so ein bisschen rausgenommen. Und das hat mir richtig gut gefallen. Dieser Wechsel, dieses Hin und Her. Ich habe jetzt keine hochgradig aufregend besondere Geschichte erwartet. Ich sehe Mads Mikkelsen ganz gerne. Er grummelt halt so vor sich hin und möchte eigentlich mit niemandem was zu tun haben und ja, ist halt der beste Schütze und ja, auch das wieder, wenn du, weißt du, so wenn der Held am Anfang in einen Hinterhalt gerät, ja, natürlich, die anderen sind vorbereitet, trotzdem nimmt er 5 raus, bevor irgendwie irgendwas passiert und gewinnt. Aber erwarten wir so. Muss so sein, gehört so. Braucht man sich nicht drüber ärgern.
Ich habe ein kurzes Interview gesehen mit Mads Mikkelsen zu dem Film.
Mhm.
Und da wird erwähnt, dass Johnny Knoxville eine Nebenrolle hat, eine Cameo-Auftritt. Ist dir aufgefallen?
Ja.
Soll irgendwie nur ganz kurz sein, aber irgendwie ganz cool. Ich habe ja keine Ahnung.
Ja, mir ist auch ganz so, das ist doch Johnny Knoxville. Und dann war die Szene auch schon wieder vorbei. Dass ich mal jemanden erkannt habe, war nicht schon gut.
In dem Interview haben sie gespoilert, wie die Szene vorbei ist. Also, aber ich sag's jetzt nicht.
Würde mir helfen, aber ich weiß warum nicht.
Okay. Gut. Ja, das klang jetzt aber die ganze Zeit so, als ob du unterschwellig auf ein großes Aber zusteuerst.
Genau, ich steuere auf ein großes Aber zu, was vielleicht auch nur mein eigenes persönliches Problem ist. Es gibt weiter hinten im Film, das kann ich erzählen, ohne groß zu spoilern, eine extrem brutale Folterszene und ich kann das nicht gucken. Also ich habe, zum Glück gibt es ja auf Netflix die Funktion, dass man irgendwie 15 Sekunden vorspulen kann mit einem Druck und dann habe ich das halt irgendwie 2 Minuten lang gemacht und dann war ich wieder aus dieser Folterszene, zu der leider immer wieder zurückgeschnitten wurde, war ich dann raus und hatte das auch geschafft und konnte mir die Geschichte weiter angucken. Auch das ist in dem farbigen Teil und es ist halt bunt, es ist blutig, es ist übertrieben, es ist unerträglich und das hat mir auch echt nachhaltig den Film verdorben, weil es auch aus meiner Sicht storytechnisch keinen Grund dafür gibt, das so darzustellen und so auszubreiten, außer dem Vergnügen an Gore vielleicht. Und ich persönlich kann damit nicht umgehen. Kann natürlich sein, dass es anderen Leuten ganz anders geht und dass die deswegen vielleicht auch den Film ganz gut finden. Vielleicht steigen die aber schon viel früher aus, weil sie irgendwie es nicht aushalten können, dass die Geschichte so ein bisschen dürftig ist.
Das wäre jetzt eher meine Frage gewesen. Okay, das mit dem übertriebenen Gore und deine Befindlichkeit mit dieser Art von Szene, okay, muss dann jeder für sich selber beurteilen, der das jetzt hört. Und aber die Geschichte, genau, das wäre jetzt meine Frage gewesen, die ist ja nach wie vor nicht so richtig gehaltvoll, oder? Und nee, nichts Neues.
Es kommt halt noch ein Love Interest drin vor und die gilt es dann noch zu retten und dann
okay. Also alles Gehabtes in einen visuell ganz frischen Wind gepackt.
Ja, genau. Also visuell fand ich es wirklich gut. Hat mir großen Spaß gemacht. Aber hinten raus lässt du dann auch stark nach. Auch dann gibt es noch so ein, ich dachte so, okay, jetzt hast du es, ist durch, alles klar, gut. Und dann habe ich Pause gemacht, weil, keine Ahnung, irgendwas war. Und dann steht da 17 Minuten noch. Und so, was ist das denn? Und dann geht es halt noch mal weiter, als es vorbei ist. Das kann ich auch leiden wie Zahnbelag. Also, das ist auch so, schade.
Okay, na dann hängen wir Punkte dran und dann machen wir Deckel drauf auf die Sache.
Durchschnittliche 5 Punkte.
Okay. Und
wenn ich 5 Punkte bei einem Actionfilm gebe, eigentlich fing der so an, dass es ein Film sein müsste, den ich mag und auch eben die visuellen Sachen ist was, wo ich echt gut Punkte geben kann, aber er hat mich einfach so krass verloren hinten raus. Das war sehr traurig. Ja.
Okay.
Ja, so war das. Das nenne ich mal einen Übergang.
Ich wollte mal so ein bisschen audiotechnisch rumpöbeln.
Ja.
Das bringt uns natürlich nahtlos zur Droge der Wahl. Was gibt's bei dir? Ich habe schon mal Eiswürfel.
Ich habe auch Eiswürfel. Hier. Hatte ich ja lange nicht mehr jetzt, seitdem wir umgezogen sind. Und irgendwie, ich hatte auch seitdem das Baby da ist, wenig an Cocktail hier zu Hause. Aber heute Abend ist immer wieder soweit und ich werde mir zur Feier des Tages, ich weiß noch nicht, was wir feiern, aber einen Negroni rühren. Ich habe nämlich noch eine Spur Cup Course, was ja kein wirklicher Wermut, sondern ein Quinoa,
also egal. Chininhaltiger, wermutartiger,
genau.
Fortifizierter Wein.
Ja, davon habe ich noch Reste und eben habe ich den probiert. Der ist bestimmt schon ein halbes Jahr offen im Kühlschrank. Nicht vakuumverschlossen, aber gekühlt die ganze Zeit. Er schmeckt anders als am Anfang. Wir konnten hier am Wochenende beim Christoph wieder probieren. Aber er schmeckt immer noch sehr aufregend. Was ich wirklich mag, an wenn das Produkte so schaffen, gerade bei diesen weinhaltigen Produkten, ist es ja durchaus so, dass die zügig mal umgehen, wenn die irgendwie einen Monat offen sind. Aber ja, er verändert sich. Natürlich ist es nicht das gleiche Produkt wie am Anfang. Und wenn du deinen Drink genau darauf und auf diesen Geschmack gebaut hast, dann funktioniert er nach einem halben Jahr nicht mehr. Aber, mein Gott, ist ein Negroni. Da kommt irgendwas Wermutartiges rein, das passt schon.
Das hat Luft, ja.
Ich hätte auch den Rotwein zum Kochen nehmen können. Nein, ja. Was trinkst du?
Ich hätte jetzt auch beinahe Negroni gemacht wieder, aber das kann ich ja nicht immer machen. Also habe ich
wieso nicht?
Mal,
ich verstehe das Problem nicht.
Ja, sagen wir mal, der Unterhaltungswert und dieser Rubrik lässt dann irgendwann nach, falls sie jemals einen hatte. Ich habe in Erinnerung an Holland einen Kornwein, einen holländischen alten Kornwein von Weneker, den hat mir der Christoph mal irgendwann geschenkt, noch vor unserer Hollandreise.
Ach.
Ja, und den benutze ich jetzt, um quasi etwas Negroni-artiges zu machen und damit den Gin oder den Whisky, wenn es ein Boulevardier, vielleicht geht das ja eher in Boulevardier-Richtung, zu ersetzen.
Das ist dann sowas wie ein, ja, oh, spannend. Welchen Wermut?
Puntemes.
Okay, sehr schön. Ja, das ist doch was Feines. Jetzt verkosten wir das hier mal kurz.
Das schon macht so ein schönes Geräusch. Das war nicht so richtig laut.
Mm.
Ja, das sieht sehr whiskyartig aus, wie das aus dem Tonsteingefäß kommt.
Ach, das ist der. Mhm. Oh, der ist knackig, der ist frisch. Es ist echt, als hätte ich so einen ganz jungen, dünnen, leichten Wermut da drin, der noch gar nicht so richtig fertig ist. Geil, total cool. Doch eine schöne Komplexität. Mmh. Ach. Ach, das ist ja fein. Ja. Gut, kann man gut trinken. Negroni, ja, geht eh immer. Wie ist deiner?
Ja, warte, ich habe noch nicht probiert.
Wo führt das denn hin?
Ja, das ist deutlich nicht der klassische Negroni.
Mhm.
Und das hat diese, ich kann das nicht so richtig in Worte fassen, so diese, ja, schwer zu sagen. Also ich kenne das so von den Kornwein-Negronis, die wir in Holland getrunken haben, aber ich kriege das nicht in Worte gefasst, woran mich das sonst erinnert, außer, dass ich da einen referenziellen Zirkelschluss mache. Ja, okay. Muss man mal getrunken haben.
Sehr gut, ich bin gespannt. Irgendwann werde ich mir auch nochmal so einen Moltwein gönnen. Im Moment habe ich ja eh nicht viel Bar hier. Irgendwie 15 Flaschen oder so, du hast es ja gesehen letzte Woche.
Ja, es hat sich eingedampft, bis es wieder groß ausgebaut werden kann.
Genau. Du hast aber auch noch einen Film geschaut.
Ja, einen Film, den wir vor, weiß nicht, ganzer Weile schon, vor,
Jahren
vor
oder so?
Ja, 250, 260 Folgen, sowas, hattet ihr schon mal eine eigene Sendung?
Genau, es geht um Grand Budapest Hotel. Was lustig ist, eben als wir irgendwie uns auf die Sendung vorbereitet haben, da sagst du, ja, hier, ich habe Grand Budapest Hotel gesehen und ich habe ihn irgendwie vor ein paar Wochen mit Jenny geschaut und ich war sicher, dass ich ihn in der Sendung besprochen habe, aber habe ich wohl nicht. Vermutlich, ja klar, das habe ich geguckt, als wir die Pause gemacht haben. Und habe dann vergessen, das einzutragen und dann war das natürlich nicht mehr da.
Ja.
Wahrscheinlich war es so. Oder
das, du hast es auch so mit so einer Sicherheit vorgetragen, dass ich dachte, oh, den hat er besprochen, dann habe ich das voll, wieso weiß ich das nichts mehr und so. Ich habe den nämlich schon seit, ja im Grunde seit er rauskam, auf meiner zu gucken Liste. Und dann hatten wir mit Freunden irgendwie ein Date vereinbart, dass wir den zusammen gucken wollen, weil da gab es noch andere Leute, die auch gesagt haben, oh ja, will ich unbedingt sehen und so. Mhm. Und das ist dann nie zustande gekommen und dann ist der immer weiter geschoben und geschoben und geschoben worden und irgendwie war jetzt dann mal klar, wenn wir das jetzt nicht mal sozusagen auflösen, dieses Date, dann kommen wir nie dazu, das zu gucken, sonst ist pointless irgendwie. Und dann haben wir ihn gestern einfach mal reingetan.
Okay.
Und ja.
Doch, den haben wir hier schon geguckt, schon nach dem Umzug. Und da war halt irgendwie 2 Sendungen bisher. Oder 3.
Und da war ich in beiden dabei, das wüsste ich, wenn wir ihn besprochen hätten.
Ja, genau. Nee, dann war das irgendwie wahrscheinlich kurz bevor Baby kam, aber nach der letzten. Das ist ja auch wurscht. Jedenfalls haben wir nicht geguckt. Möchtest du nochmal ganz kurz in 2 Sätzen zusammenfassen, damit ich mich auch wieder erinnern kann, worum es geht?
Also, das ist ein Wes Anderson-Film. Die sind ja dafür bekannt, dass sie immer bunt und ein bisschen weird sind. Um das mal so zu sagen.
Ja.
Das Ganze spielt in einem Hotel, in dem Grand Budapest Hotel, wo wir einen Autor kennenlernen, der dort gerade zu Gast ist und er erfährt von dem Herrn, dem das Hotel wohl gehört, Mr. Mustafa. Und die kommen ein bisschen ins Gespräch und bei einem Abendessen erzählt Mr. Mustafa ihm, quasi beantwortet ihm die Frage, wie kam es dazu, dass ihm dieses Hotel gehört. Und dann macht der Film einen großen Sprung, eine Rückblende in die Vergangenheit von Mr. Mustafa, als er noch ein kleiner Junge, oder was heißt ein kleiner Junge, also ein junger Mann zumindest war, am Anfang seiner Hotelkarriere. Und dort lernen wir dann auch den damaligen Hotel-Concierge von Ralph Fiennes gespielt, Mr. Gustave, kennen und der hat alles im Griff und führt ein strenges Regiment in diesem Hotel und und Mr. Mustafa, der jetzt eben später dann der Besitzer ist, das passt am Anfang, dieses Bild, wenn diese Rückblende springt, dann kriegen wir das noch nicht so zusammen und denken so, okay, von der Position aus und später gehört ihm das. Jetzt bin ich gespannt und dann läuft diese Geschichte so vor uns ab, wie das sich alles entwickelt hat. Und das Ganze spielt in Kriegszeiten, wo eben die Gegend da dann auch von den Nazis besetzt wird. Und das ist alles so ein bisschen chiffriert. Also die SS hat da irgendwie so Logos, wo ZZ draufsteht und so. Also es ist so ein bisschen der realen Welt ein kleines bisschen entrückt, damit das ein bisschen fantastisch ist, aber irgendwie doch noch nah genug dran. Dass wir Bezüge herstellen können. Und in diesem Hotel ist halt logieren die Schönen und Reichen. Es ist halt ein Grand Hotel. Und vor allen Dingen alte, einsame Damen offensichtlich. Und Mr. Gustave hat dort, wie ich schon sagte, alles im Griff. Und für jede Problematik der Gäste und der Damen als ein offenes Ohr und ein Hier und ein Da. Und als dann so ein bisschen die größeren Probleme einrücken, es gibt dann noch eine Erbschaft und eine Tote und also ganz, ganz fürchterliche Verwicklungen. Wir erfahren dann eben, wie sich das alles so zugetragen hat, dass Mr. Mustafa am Ende das Hotel besitzt. Und wir wieder zurückspringen können in die Jetztzeit, wo wir dann das Ende dieses Abendessens, wo die ganze Geschichte erzählt wurde, mitbekommen. Das ist so die große Klammer um den Film. Es ist schwer, da jetzt weiter drüber zu reden, ohne irgendwas zu spoilern oder auch generell dieses Feeling, was der Film so
den ausstrahlt. Den Spaß wegzunehmen, gell?
Ja, wenn genau.
Zu viel erzählt.
Das jetzt irgendwie so zu greifen, weil dieser Film ist auf jeden Fall mal sehr bunt. Ja, also dieses Hotel ist so pink und an manchen Stellen ist es auch so, ich glaube, das ist auch Absicht, es ist höchst vermutlich Absicht, dass er so ein bisschen künstlich aussieht, so ein bisschen als wie mit schlechten CG-Effekten und so. Das ist, glaube ich, also würde ich unterstellen, dass das alles Absicht ist, weil das so ein, das ja, hat so eine Artificialität, ist das ein Wort?
Sicher.
Hm. Das macht es irgendwie so liebevoll und liebenswert, nicht liebevoll. Ja, das Ding ist halt, wie wenn Wes Anderson ruft, dann kommen sie ja alle. Insofern ist der von Stars
alle da
durchsetzt. Also ich lese mal die Liste einfach mal so runter, die Namen, die mir jetzt so reinspringen. Mhm. Ralph Fiennes, Hauptrolle. Dann Adrian Brody, William Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Tom Wilkinson, Tilda Swinton, Owen Wilson. Und so geht es, also dann haben wir auch ein paar deutsche Schauspieler, so Florian Lukas und so. Also du liest das runter und in jeder Szene, die da so in den Film ist, wo wieder eine Tür aufgeht und irgendwer ist da, dann sind das auch nur so kleine Nebenrollen. Zum Beispiel Bill Murray, die Rolle ist gar nicht groß. Aber wenn du halt in so Nebenrollen dann Bill Murray besetzen kannst, dann heißt das schon was für die Frage, was du für eine Auswahl für deine Haupt- und Nebenrollen, für deine größeren Haupt- und Nebenrollen hattest.
Ja, geil.
Ja, also, das ist halt.
Ja. Ja, und es ist ja nicht nur ein Schauwert, so ein Star dann zu sehen, so, ach ja, oh, Bill Murray, wenn der auftaucht, das ist ja immer dann lustig oder besonders schön gespielt, sondern der kann halt richtig gut schauspielern und viele oder nahezu alle von diesen Menschen, die er da eingesetzt hat, können halt die Charaktere, die ihnen vorgegeben werden, in einer Art und Weise darstellen, dass das unglaublich überzeugend ist und einfach super wirkt. Also das finde ich das Besondere eben an solchen Filmen, wenn die so besetzt sind, so hochkarätig.
Ja, und das Coole ist, dass dann trotzdem sozusagen die eigentliche, Hauptrolle ist natürlich Ralph Fiennes, das ist schon so, aber direkt daneben steht ja die Rolle des jungen Mr. Mustafa. Und Zero, wie er als Junge noch genannt wurde. Und der wird von einem jungen Darsteller namens Tony Revolori gespielt, den ich vorher noch nie gesehen hatte. Und nee. Wenn man so ein bisschen rumguckt, was er so gemacht hat, dann, ich will jetzt die anderen Filme nicht abwerten, aber ich glaube, das war auf jeden Fall so sein Durchbruchding, weil davor war nicht so richtig viel, was jetzt der große Knall gewesen wäre. Ein paar TV-Auftritte auf jeden Fall, ein paar Serien, aber seither hat er ein bisschen größere Dinge gemacht, aber der war zu dem Zeitpunkt vermutlich mehr oder weniger unbekannt und ist auch 1996 geboren, ist noch gar nicht so alt. Hm. Der ist ja irgendwie auch die Hauptfigur, wenn man so will, ja. Ist jetzt natürlich nicht die starträchtige Name, den du oben aufs Plakat schreibst, aber dafür, dass er jetzt bei der IMDb so weit unten im Cast steht, das ist auch ungerecht, weil der rennt eigentlich in jeder Szene rum.
Ja, klar. Der ist jetzt schon in der Academy of Motion Picture Arts and Science.
Ja.
Schlecht.
Junge Kerl, ne?
Mhm.
Okay, ja, also
23, 22.
Hat mir ausgesprochen gut gefallen, der Film. Und ich fand den, er hatte so ein paar absurde Ideen, auch diese Figur von William Dafoe, der spielt so einen etwas psychopathischen Handlanger von einer bestimmten Familie, die da auftaucht.
Hm.
Und der war so, ja? So angemessen weird und der Film macht dann so ein paar Szenen, ich sag jetzt nur mal ein Stichwort für dich, diese Skiabfahrt. Die ist so, da dreht der Film so ein bisschen durch am Ende und aber auf so eine sympathische Art und Weise einfach. Und hat viele tolle Ideen, was Bilder angeht, aber auch so ganz viele ruhige Momente und einen gewissen Witz in allen möglichen Szenen drin und durchchoreografierte Bilder bis ins kleinste Detail, auch was Production Design und Setbau und so angeht, ist das, kann man eigentlich überall hingucken, es ist immer was zu entdecken.
Das ist ganz toll. Auch so ein Film, der, wenn du den irgendwie mehrfach schaust, dann entdeckst du dann immer mehr. Also in den Szenen, in den Kostümen, in allen möglichen kleinen Details. So geil.
Genau. Every frame a painting sozusagen.
Ja.
Und hier trifft es definitiv zu.
Total. Also so schön, so hübsch. Kann man auf jeden Fall anschauen.
Ja, bereue ich jetzt ein bisschen, dass ich damals im Kino nicht gesehen habe. Ja, aber großen Fernseher ist es dann auch okay.
Das stimmt wohl.
Ja. Ich sitze ja jetzt näher dran an meinem Fernseher, da sehe ich ja alles wieder besser.
Sehr gut. Ja. Möchtest du da noch Punkte für geben?
Oh, das sind auf jeden Fall schon mal so 9 oder so. Das war ziemlich, ziemlich gut.
Ja, die würde ich auch geben.
Gut.
Sehr schön. Kaum sind wir Budapest Hotel.
Bewegt Bild soweit durch?
Ja.
Hier steht, dass du Dinge hörst.
Genau. Ton. Ich habe jetzt mal in den letzten Wochen ich habe so ein paar mehr Podcasts in meine Liste aufgenommen, dafür aber auch welche gelöscht. Ich bin ganz stolz auf mich, ich bin über unter 100 ungehörte Folgen.
Ach, und abonnierte Feeds.
Nee, das weiß ich nicht, wie ich das so leicht rauskriege.
Ja, ich glaube, ein Overcast hilft da nur zählen.
Ja, genau. Auf keinen Fall. als erstes geht es um den Podcast Dark Factor. Der ist von einem Freund der Show, also unsere Sneakpots, dem Chris. Der macht ja den Muppet zum Glitzer Podcast und hat jetzt mal auch mal ein ganz neues Konzept angefangen. Dark Factor, da geht es darum, dass er zu Horrorfilmen einmal kurz ein bisschen erzählt, was in den Filmen oder wie diese Horrorfilmcharaktere in den Filmen sind und wirken und dann die wahren Hintergründe, Abhängigkeiten und Bezüge zur Realität und zu reellen Tätern darstellt. Das ist ganz echt ein cooles Konzept. Irgendwie die erste Folge geht um den Clown, also Pennywise, den S-Clown, beziehungsweise auch andere Clowns, die dann in der Film- und Horrorfilmwelt auftauchen. Horrorfilme sind ja nichts für mich, aber ich kann es ganz gut aushalten, wenn mir jemand von Horrorfilmen erzählt. Von daher ist das eigentlich ziemlich gut für mich. Und er berichtet dann eben von einem Serientäter, der sich auch als Clown verkleidet hat, zwar nicht in der Zeit, wo er gemordet hat, aber eben da gab es Zusammenhänge und es könnte gut sein, dass die Schriftsteller und Drehbuchautoren sich von solchen Charakteren und Personen haben inspirieren lassen.
Ransom der Clown aus Thimbleweed Park. Nicht?
Ah, verdammt. Ja, nein. Was krass ist, oder was ich auch sehr bewundere, der Chris macht es alleine. Das heißt, er redet quasi alleine, hat es vorgeskriptet und erzählt dann halt diese Sache, hat ein bisschen Musik einspielen, so als Trenner und so ein bisschen zum Auflockern und auch ein paar O-Töne aus den entsprechenden aus den entsprechenden Filmen und so reingeschnitten. Echt cool produziert und alleine finde ich halt echt allergrößten Respekt.
Ich spreche Lob und Anerkennung aus, das könnte ich nicht. Das geht immer schief. Das eine Mal, wo ich das gemacht habe, war furchtbar.
Oh, das war aber Folge 24.
Nicht verraten, denn sonst suchen die Leute das noch.
Ja, aber also das ist schon. Da muss man sich richtig gut vorbereiten und dann vermutlich auch mehrfach aufnehmen. Also sicher, ich weiß, wie ich hatte. Während der Aufnahme oder kurz danach mit ihm Kontakt, und dann hat er mir erzählt, dass er es ein paar Mal aufnehmen musste. Und ich finde es sehr gelungen und auch ist wirklich empfehlenswert, wer sich für sowas interessiert. Also finde ich richtig gut.
Ja. Ja, das, da werde ich mal reinhören.
Dark Factor, lohnt sich. Und was cool ist, er macht, er hat glaube ich 10 Themen geplant, das heißt 10 Folgen geplant. Und die kommen und dann ist Schluss oder vielleicht gibt es eine zweite Season. Aber was er zwischendrin macht, ist, er macht so eine Sonderfolge, wo er einfach sich nur ganz locker hinsetzt und so ein bisschen erzählt, wie es ihm beim Aufnehmen und beim Erstellen dieser Folge gegangen ist, welche Probleme, weißt du, so einfach so ein bisschen drüber reflektieren und erzählt hat so ein bisschen noch drumrum und Sachen, die vielleicht gefehlt haben oder die dann noch in der Recherche hinterher aufgetaucht sind. Das finde ich eigentlich ein ganz cooles Konzept, eben da so quasi B-Folgen oder B-Seiten zu den entsprechenden Folgen zu machen. Hat mir echt gut gefallen. Also da, jetzt ist im Moment die erste Folge raus und die erste B-Seite sozusagen.
Okay.
Also B-Seite cool. Habe ich das jetzt genannt, das hat der Chris nicht so genannt.
Ich sehe gerade auf der Seite, es heißt Recap.
A Recap, ja, yeah, right. Genau, zu finden unter Dark Factor mit C.
Also aber das Dark ist ein Konzept, was ich jetzt schon häufiger gesehen habe oder gehört habe. Das ist so, bei How Did This Get Made haben die das auch so, da gibt es so Prequel-Folgen irgendwie, wo sie dann so ein bisschen ruhiger als die eigentliche Folge nochmal so vorausschauen, zurückschauen und solche Dinge tun.
Okay.
Und dann gibt es immer die eigentliche Folge. Zugegebenermaßen bei How Did This Get Made lösche ich die Prequel-Folgen immer. Aber das muss ja jetzt nicht für jedes Mal, für jeden Podcast, der dieses Konzept verwendet, so sein.
Ja.
Ja, müssen wir halt mal gucken.
Wir machen das ja bei uns immer beim Rausplaudern quasi. Dass wir am Schluss nochmal darüber reden, wie es jetzt gerade war und so.
Ja, genau.
Oder so ähnlich.
Oder so ähnlich.
Wir erzählen jedenfalls wie früher, was in unserem Leben passiert.
Genau.
Gut, was in unserem Leben noch passiert, ist der zweite Podcast, den ich mir in meinen Feed geklickt habe. Und der ist, ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe, aber jedenfalls ist er irgendwann aufgetaucht. Conan O'Brien Needs a Friend.
Oh ja, das höre ich auch.
Ach, echt? Warum hast du mir nicht davon erzählt?
Ja, weiß ich auch nicht. Wir hätten uns mal vorbereiten sollen, hä?
Ja, du Vogel.
Vogel, das. Du hast übrigens Conan O'Brien, hier sehe ich gerade falsch geschrieben. Das ist, ich glaube, der schreibt sich mit E. So.
Ja. Gut. Mach nix.
Mach nix. Erzähl. Ich weiß auch nicht, wie ich den bei mir gefunden habe. Der war irgendwann da. Irgendwie ist der auch bei mir wahrscheinlich irgendwie so eine Cross-Promotion irgendwo und dann.
Ja, genau. Irgendjemand will darüber erzählt haben. Genau, es geht jedenfalls um den Late-Night-Talker Conan O'Brien und der ist der Ansicht, dass er ja sich zwar jeden Tag in der Woche mit irgendwelchen Menschen unterhält, aber irgendwie keine richtigen Freunde hat, außer seine Mitarbeiter, die er aber alle bezahlt und dann sind das natürlich keine echten Freunde und die Promis, mit denen sich unterhält, das sind ja auch irgendwie keine richtigen Freunde, weil der redet halt irgendwie über deren Filme oder über sonst irgendwas oder man plaudert kurz und dann schickt man sie wieder weg und dann ist es gut. Und jetzt versucht er halt irgendwie halb ernsthaft, halb spaßig richtige Freunde zu finden und macht da eben einen entsprechenden Podcast, wo er sich prominente Menschen einlädt, mit denen er spricht. Und so ein bisschen, ja, auf einer freundschaftlichen Ebene, also nicht ganz intim, aber schon eher privatere Sachen austauscht, nicht über den neuesten Film und nicht über irgendwelche Promotion-Sachen und nicht so diese Standardsachen, die Promis dann eben sagen müssen, wenn sie irgendeinen neuen Film bewerben müssen, sondern was man so halt mit, also was wir auch reden würden, vermutlich, wenn wir Podcasts hätten. Ah nee, wir haben einen. Ja, egal. Da will ich jetzt zum Beispiel erzählen, wie ich neulich von der Polizei angehalten wurde. Kann ich ja nachher noch machen.
Mach mal. Ja, Wie stehst du zu Conan O'Brien? Guckst du seine Late-Night-Show regelmäßig, unregelmäßig?
Gar nicht. Wenn mir auf YouTube mal angezeigt wird, Conan O'Brien spricht mit XY über irgendwas und ich finde entweder die Person oder das Thema irgendwie lustig oder interessant, dann kann ich das mal anklicken. Aber sonst, ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass es hier eine Möglichkeit gibt, das einfach zu schauen.
Ja, YouTube ist schon das Einfachste und da siehst du natürlich nicht die ganze Show, aber du kannst ich weiß jetzt nicht, ob das bei dem YouTube-Kanal, also der YouTube-Kanal heißt Team Coco, und die meisten von diesen Late-Night-YouTube-Kanälen haben immer so Playlisten, wo eine Playlist quasi irgendwie sowas wie 5 oder 8 Clips hat und entspricht mehr oder weniger zumindest allem, was aus dieser einen Folge der Show veröffentlicht wurde.
Ja.
Und dann guckst du die Playlist und da hast du fast die ganze Sendung gesehen. Natürlich nicht ganz und da fehlt irgendwas, aber ja, besser als nichts.
Ja. Also von ja, daher, ja, ich schaue ihn durchaus mal, aber ich glaube, ich schaue öfter Alan.
Okay.
So. Die taucht irgendwie auf. Also ich habe jetzt keinen von diesen, von den Late-Night-Talkern aus USA abonniert. Von daher spülst die mir auch nur mal zufällig rein und dann.
Das ist witzig, weil Ellen schaue ich so gut wie nie. Also die ist bei mir so, die taucht auf und wenn sie auftaucht, dann gucke ich's und find's lustig oder halt interessant oder was auch immer.
Hm. Toll sind halt ihre Interview mit der Michelle Obama oder so. Weil die sich halt beide einfach so lieben und so toll finden und so wundervoll. Super.
Nee, am häufigsten gucke ich Colbert, aber also den liebe ich ja total.
Und Conan O'Brien schaust du auch, oder?
Nicht so richtig viel, weil ich finde, und das darauf wollte ich jetzt eigentlich raus, ich finde, er ist schon ein schwieriger Charakter, so, ja. Ich finde ihn lustig und die Art, wie er mit Andy Richter da so diese Sidekick-Nummer so ein kleines bisschen anders macht und generell die Art, wie er sich, was er sich für eine Kunstfigur erschaffen hat, als so, ja, sich selbst persönlich, also sein sozusagen sehr in den Vordergrund zu schrauben, als ich bin so ein Weirdo, ich habe so diese komische Haarfarbe und ich darf nicht in die Sonne gehen und komisches, verzogenes Gesicht und er spielt ja sehr damit, dass er jetzt kein Schönling ist, obwohl er ja auch nicht hässlich ist, aber
ja.
dieses so nach außen zu drehen, ich kann das nicht so richtig sagen, wie was ich jetzt eigentlich, worauf ich raus will, aber er hat sich ja so eine Kunstfigur erschaffen, die
ein bisschen wie auch Harald Schmidt zu seiner Zeit.
Ja, also man erkennt viele Sachen wieder, wo man das Gefühl hat, Schmidt könnte da auch Anleihen genommen haben. Weil ich meine, die sind ja alle teilweise sehr viel länger als er auf Sendung, ne?
Ja.
Also ich glaube, Schmidt hat sich sehr viel mehr an David Letterman orientiert.
Ja gut, der war aber auch, als er angefangen hat, der aktuell der Größte war.
Ja, aber wenn du, also Letterman macht das ja auch, sich selbst so ein bisschen, sein Alter und seine körperlichen Attribute und so mit zu für Scherze zu verwenden, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Und wenn ich Letterman gucke, habe ich das Gefühl, alles klar, Harald Schmidt hat hier 1:1 quasi seine eigene Figur dran aufgebaut. Ja, du siehst quasi Schmidt, wenn du Letterman siehst. Aber Conan hat es nochmal so ein bisschen für sich anders entdeckt und ich finde, er steht raus. Also wenn du jetzt guckst, Jimmy Fallon, okay, das ist so jung, quirlig, bisschen wild, dafür absolut unpolitisch und aalglatt und gefällt auch der Redneck-Oma aus dem mittleren Westen. Dann
eben,
genau, tut keinem weh, aber ist dafür auch nicht besonders tiefgründig. Dann hast du Colbert, so politisch bissig, böse und halt so dieses, hatte ja diese konservative Kunstfigur, die halt eigentlich das Gegenteil war. Und dann hast du Jimmy Kimmel so, okay, das ist West Coast, das ist das ist LA, das ist Showbusiness, da sind die ganzen Stars ständig in der Sendung und seit Trump wird er ein bisschen politischer, aber vorher war es eigentlich nicht so unbedingt. Und der Conan ist irgendwie so, okay, der ist weird, der ist anders, so, der fällt da so ein bisschen raus. Hat auch nicht so die ganze A-List-Gäste, aber dafür hat er diese eigenartige Persönlichkeit. Und den jetzt in diesem Podcast wiederum, um da mal den Bogen zurückzukriegen, zu haben, wo er so versucht, so ein kleines bisschen persönlicher zu werden, aber dann immer diese komischen Segmente, wo er mit seiner Assistentin versucht, diese Werbung einzusprechen und die immer nur demütigt und die gibt aber immer hart Kontra, was auch die super so lustig gut ist. Ja.
Ja, es wirkt nicht sehr geskriptet, was die da machen, muss ich sagen. Also, na, ja, die Werbung, die er sagen muss, das ist klar geskriptet, aber wenn er sie dann demütigt und sie ihm voll zurückballert, finde ich gut. Also,
ja, die ist auf jeden Fall, also ich weiß nicht, taucht die in ja gut, du guckst in Sendung nicht. Ich kannte die vorher nicht vor dem Podcast.
Nee, ich auch nicht. Gut, ich kenne die Sendung ja nicht.
Ja. Ja, also sehr lustig, sehr lustig.
Ja, hast du irgendwelche Sendungen, die dir irgendwie im Gedächtnis geblieben sind, die du besonders gut fandest? Die man jetzt
ganz einstellen
mal wählen könnte? Mal. Ist natürlich unfair, weil ich habe eben mal durch die Liste gescrollt und mal geguckt. Ich fand die erste mit Will Ferrell ziemlich cool. Ich habe die jetzt irgendwie in den letzten 5 Tagen habe ich einiges gehört, also die Leute, die mich interessieren. Kristen Bell und Dax Shepard, also die waren getrennt voneinander da, aber fand ich beide richtig gut.
Mir blieb die, warte mal.
Und gerade ganz kurz
Nick,
noch.
Nick Offerman und Megan Mullally, die fand ich am besten bisher.
Die habe ich hier noch gar nicht reingeklickt, damit ich mir die jetzt gleich nochmal.
Es ist halt einfach, weil ich Nick Offerman total großartig finde. Ja, und der ist vor allen Dingen mit, auch in, wenn er bei Conan in der Sendung war, das sind eigentlich immer Gold-Interviews.
Okay. Aber
vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass ich Nick Offerman so cool finde.
Okay, ja, werde ich mir nochmal reinklicken. Ich höre jetzt gerade noch die mit Adam Sandler, die ist auch sehr liebenswert.
Was man sich erst nicht denkt, wenn man so an Adam Sandler denkt, ne?
Ja.
Ich glaube, bei der bin ich eingepennt, die habe ich zum Einschlafen gehört und dann wahrscheinlich habe ich den Rest verschlafen.
Ich dachte manchmal so, oh, das ist jetzt hier, ja, mal gucken, den kennst du irgendwie, hörst du mal, und das ist so, ach, es ist so schön, wie sie miteinander reden, wie sich beide richtig mögen, wie sie aber auch über gemeinsame Erlebnisse oder Erlebnisse, die jeder in unterschiedlicher Art und Weise, aber doch irgendwie gleich hatte, reden können. Ganz toll. Also es sind zwei Menschen, die sich sehr schätzen und das kommt richtig rüber. Wirklich gute Folge mit Adam Sandler. Mir richtig gut gefallen.
Ja, lustigerweise gestern Grand Budapest Hotel geguckt mit Jeff Goldblum in einer Nebenrolle. Heute Morgen im Beatreader geguckt, neue Folge Conan O'Brien Needs a Friend mit Jeff Goldblum. Fand ich irgendwie witzig. Witziger Zufall. Ich frage mich jetzt noch, also ich habe gerade noch die neuesten 5 ungehört und da ist unter anderem dabei David Sedaris, den ich aus This American Life sehr schätze, weil er da immer mal wieder Contributor ist und die finde ich immer eigentlich sehr schön, wenn Folgen mit ihm dabei sind. Dann Stephen Colbert, wie gesagt, den verehre ich absolut. Und
ja, das habe ich mir eben schon gedacht.
Jeff Goldblum, also das sind jetzt so die 3 von den 5, die ich da jetzt noch vor mir habe, da freue ich mich schon drauf, aber das die verbrenne ich jetzt nicht, die kommen in der üblichen Reihenfolge,
wenn sie halt dran sind.
Die sind dran, wenn sie dran sind, genau.
Ja.
Gut, sonst aber man die jetzt alle 5 hintereinander weg und dann hat man nichts mehr so lange, das ist auch blöd.
Ja, ja. Aber trotzdem durchaus eine Empfehlung.
Also. Ja, man muss halt mit Conan umgehen können, aber dann ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel, er hat ja eine Netflix-Serie, Conan irgendwas The World oder so, ich habe keine Ahnung, da travelt er so rum und die erste Folge, da ist er auf Kuba und das habe ich nicht lang ertragen. Also da habe ich die erste Folge ausgemacht. Keine Ahnung warum, was mich da auf den falschen Fuß erwischt hat, aber irgendwie fand ich das so ein bisschen fremdschämig, wenn er da so durch die Straßen von Havanna marschiert mit seiner weirden, eigenartigen, aufgesetzten Art, sich in der Öffentlichkeit möglichst maximal auffällig zu verhalten. Und die Kubaner gucken so etwas pikiert von ihren Balkonen oder sind teilweise ganz freundlich, aber irgendwie, da war das Fremdschämen-Moment bei mir dann doch zu hoch. Mhm. Fand ich nicht so gut.
Okay. Ja. Habe ich nicht geschaut. Ich habe zu viele Sachen zum Gucken. Hören geht gerade noch so. Deswegen kann ich Podcast reinklicken.
Ja, man kann also, Podcast hören, Podcasts, wenn man ein Kind auf dem Arm hat, ne?
Bitte?
Man kann gut Podcast hören, wenn man so ein Kind zum Schlafen schaukelt.
Genau, ja. Ich arbeite immer noch an meiner Fähigkeit, gleichzeitig den Podcast zuzuhören und so diese beruhigenden Lala-Lullaby-Sachen zu sagen und zu. Ja. Im Moment versteht sie ja noch nicht genau, oder vermute ich, weiß ja nicht, was sie alles schon versteht. Ja, heute ist sie 8 Wochen alt.
Ja.
Ja, zack.
Das geht so schnell.
Das ist echt krass. Ja, ach, es war so schön heute, und irgendwie, heute Abend war sie irgendwie so ein bisschen kränklich drauf, habe ich sie mir mit so einem Tuch umgebunden und bin einfach nochmal eine Runde spazieren gegangen. Und es war einfach so entspannt. Gut, unterwegs, als ich am weitest von zu Hause entfernten Punkt angelangt war, ist sie kurz aufgewacht und hat mich mal angebrüllt.
Ja,
aber das muss man da auch aushalten. Ja. Steigt dann irgendwie mein Park daneben an, steigt aus dem Auto, guckt mich an, so, was ist denn das für einer mit so einem schreienden Kind auf dem Arm, der redet vor sich hin. Naja, gut, okay. Aber egal. Naja, gehört dazu. Gut. Noch was ganz anderes. Ich habe mir mal wieder ein iOS-Spiel gekauft. Ich weiß nicht, ob du das noch aus PC-Zeiten kennst. Es geht um Tropico. Das ist eine Wirtschaftsaufbausimulation auf einer tropischen Insel,
wo du der Diktator ist.
Der geliebte Diktator.
Ja.
Immer dran
denken. Cool.
Du bist der geliebte Diktator.
Verstehe.
Und du musst halt irgendwie die Insel aufbauen, indem du halt alle Parteien irgendwie glücklich machst. Also die Kommunisten und die Kapitalisten und die Loyalisten und die Umweltschützer und die religiösen Fanatiker und alle, und musst halt gucken, in welche Richtung du das entwickelst, ob du Holzfäller engagierst oder lieber nicht, ob du Öl abbaust, damit du schön viel Kohle kriegst, damit du dann auch eine große Kirche bauen kannst oder sonst irgendwie. Es gibt einen Sandkastenmodus, wo du einfach fröhlich vor dich hinsiedeln kannst, und es gibt einen Missionsmodus, wo du halt nach und nach unterschiedliche Missionen durchspielst. Ich bin jetzt noch relativ am Anfang, jetzt mal, weiß nicht, irgendwie muss ich die Wirtschaft auf Vordermann bringen und so und so viel Eisen und Gold abbauen, und dann vermehrt sich halt das Vermögen, und du lernst halt so langsam die Funktionalitäten, über diese Kampagne lernst du halt diese Funktionalitäten des Spiels kennen. Es sieht toll aus, man merkt richtig, dass es fürs iPad gemacht ist. Manche Stellen, irgendwie, wenn du Straßen baust oder so, das ist so ein bisschen hakelig. Aber die Straßen, die du dann baust, sehen halt irgendwie auch so ein bisschen billig aus. Also die sind da nicht unbedingt ganz gerade, sondern einfach krumm und durch die Landschaft gezogen, wie halt dein Finger da gerade geschoben ist. Aber sonst kann man schon sehr präzise die Sachen so bauen, wie man das haben möchte. Ja, macht Spaß, mal wieder so eine Wirtschaftsaufbausimulation zu spielen. Erinnert mich sehr an eben die alten PC-Zeiten in den 90ern, wo wir, was haben wir denn da gespielt? Also SimCity, da gab es ja auch schon Tropico dann später.
Es gab tausend solche Dinge.
Anno habe ich auch gespielt.
Dann Railroad Tycoon.
Oh ja,
stimmt. Rollercoaster Tycoon, irgendwas Tycoon. Transport Tycoon.
Mhm.
Ja, irgendwo hatte ich mal gelesen, dass diese ganzen Wirtschaftssimulationen irgendwie international so gehandelt wurden, so hier, one of those German games. Sowas spielen wohl nicht viele andere Länder auf der Welt, okay. Spielen solche Spiele, wie die Deutschen gerne Wirtschaftssimulationen spielen.
Mhm.
Oder zumindest mal gespielt haben, ob das noch so ist, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Ist das denn so, wenn du hast jetzt gesagt, du hast das Gefühl, es ist, oder es fühlt sich so an, als ob es fürs iPad gemacht ist. Ist es das alte Spiel in vollem Umfang, oder ist es jetzt irgendwie abgespeckte Version, damit es gut mit Touch funktioniert, oder?
Dazu,
oder kannst du es noch nicht beurteilen?
Weißt du, wenn ich das alte Spiel, ich glaube, ich habe Tropico 1 mal bei einem Freund angezockt. Also weiß ich nicht, wahrscheinlich
okay.
Fünf Nachmittag da gewesen und mal eine Insel aufgebaut. Das war's.
Okay.
Oder mal vielleicht das Spiel.
Aber es fühlt sich hinreichend komplex an, dass es so sein könnte.
Ja. Ja, fühlt sich schon richtig gut an.
Gut, also aber fürs iPhone wäre es wahrscheinlich nichts, oder?
Nee. Da fehlt dir dann einfach die Übersicht. Also ich finde es auf dem iPad schon manchmal schwierig, über meine Insel zu scrollen, und du kannst dann irgendwie mit zwei Fingern kannst noch drehen und schwenken und alles. Kannst ranzoomen, rauszoomen, dass du auch eben, du kannst theoretisch einzelne Personen mal angucken und fragen, was die so gerade über deine Regierungspolitik denken und so weiter. Das ist dann natürlich alles ein bisschen schwierig auf dem iPhone, also da gibt es nicht. Das Spiel kostet, Achtung, 12,90 Euro.
What?
Genau, das ist halt...
Da muss ich ja...
Für ein iPad-Spiel...
Ein Mittagessen ausfallen lassen.
Genau, es ist für ein iPad-Spiel schon ein ganz schön stattlicher Preis, aber du hast halt kein In-App-Generve, du hast keine Werbung, du hast keinen irgendwie kauf hier so und so viel Steine oder warte irgendwie eine Woche, damit du deine Fabrik fertig baust. Nee, also natürlich warte ich auch, bis meine Fabrik fertig gebaut ist, aber das ist halt Ingame-Zeit. Und wenn ich, weiß ich nicht, Pause mache, dann macht das Spiel Pause. Und wenn ich das iPad zumache, dann ist halt Pause. Und also so wie halt die Wirtschaftssimulationen früher funktioniert haben. Oder wie auch Wirtschaft vermutlich.
Wie sie funktionieren sollten, sagen wir es, wie es ist.
Genau, ja. Und ich, also selbst wenn ich jetzt morgen keine Lust mehr hätte, das Spiel zu spielen, ich habe irgendwie von der Kampagne 4 Missionen gespielt, ich finde, das hat sich schon gelohnt. Also einfach mal wieder dieses Gefühl zu haben, so eine ganz altmodische Wirtschaftssimulation zu spielen und natürlich die Sprüche und diese ironischen Spitzen, die so ein dieses Tropico früher hatte und eben jetzt auch wieder mitbringt, ist einfach saulustig.
Ja,
also
cool.
Allein dafür lohnt sich's auch schon. Also wer ein bisschen was dafür übrig hat und ein iPad sein eigen nennt, kann ich wirklich empfehlen, das macht echt Spaß.
Ja, cool. Aber wenn ich jetzt tatsächlich doch ein iPad hätte, was das kann, dann würde ich es mir direkt kaufen. Aber ich habe so ein altes iPad Mini. Ich glaube, da geht nichts.
Ah, das könnte sein. Ich weiß jetzt gar nicht, was die Voraussetzungen sind, aber hast du noch iOS 12 gekriegt, oder?
Ach, ich bin bei iOS 9 rausgefallen.
Oh, ja gut.
Ja, nee, das kannst du wirklich hart vergessen. Das Ding taugt auch echt nur noch zum Netflix gucken in der Badewanne.
Dafür kannst du wahrscheinlich untertauchen, es geht immer noch.
Nee, es ist noch aus der nicht wasserdichten Zeit.
Ach so.
Aber, ja.
Nicht mal das,
aber das, ja, das lässt sich ja organisieren. Ich habe so ein Holzding, was über die Badewanne geht, wo man eigentlich so, weiß ich nicht, in der Werbung steht da wahrscheinlich die Sektflöte drauf, ne? Das ist ja so ein romantisches Candlelight-Dings-Quatsch, aber.
Stellt's iPad und Negroni drauf. Auch gut.
Richtig, so, da stellt man das iPad drauf mit diesem komischen Fold-Ding da und schiebt sich das so nah hin, dass es nah genug dran ist.
Mhm.
Und dann drückt man Play und dann kann man die Hand dann unter Wasser tun. Und dann läuft das los. Kann man so eine Folge irgendwas Netflix in der Badewanne gucken. Ganz fantastisch.
Das ist schön. Sowas wollte ich mal selber bauen. Gut, jetzt mal keine Badewanne mehr, wo du so ein Brett drüberlegen kannst.
Aber auch so ein längeres Brett.
Ja, ach. Aber mir ist dann aufgefallen, dass ich auch nur, also wir haben 4,5 Jahre in Wiesbaden gewohnt, ich war einmal in der Badewanne. Ich denke, es lohnt sich nicht, da was zu bauen.
Ja, du musst dir das einfach angewöhnen, öfter in die Badewanne zu gehen. Wenn da ein iPad mit Netflix wartet, ist es vielleicht auch attraktiver.
Ich werde drüber nachdenken.
Na gut, das soll jetzt auch nicht unser Thema sein, sonst kommt die Polizei und verhaftet uns. Ha, Übergeleitung.
Ja.
Komplett sinnlose Überleitung, gebe ich zu. Einfach an den Haaren herbeigezogener Stuss. Aber irgendwas mit Polizei. Und du wolltest die Geschichte schon letzte Woche erzählen.
Ja, genau.
Und da haben wir sie aus der Sendung geworfen, weil Töchterchen was von dir wollte.
Genau.
Und jetzt hoffentlich, bevor wir sie nochmal rauswerfen müssen, was hat es damit auf sich?
Ich war deswegen war das so aktuell, weil letzte Woche vor der Sendung war ich bei meinem Bruder gewesen. Irgendeiner seiner Töchter hatte Geburtstag, genau. Also er hat 3, deswegen ist die Auswahl da schon durchaus groß. Und ich war auf dem Heimweg und hatte meine Nichte noch mitgenommen und hatte das Auto von meiner Frau. Und das wird alles gleich noch wichtig. Und sollte nämlich das Auto zur Werkstatt fahren und hatte meine Tante gebeten, so, ja, kannst du mit zur Werkstatt fahren und mich dann da mitnehmen und dann nach Hause bringen, weil die wohnt hier gleich bei uns um die Ecke. So, ja, klar, mache ich. Und sie fährt vor, ich fahre hinterher. Ampel wird gelb, Ampel wird rot. Ich quatsch mit meiner Nichte und raff's irgendwie nicht. Und so, shit, das wird knapp, gib Gas, fahr drüber. Hinter mir gehen die Blaulichter an.
Ah.
Verdammt. So, shit, das war bestimmt eine Sekunde oder zwei, die du drüber warst. Das kann echt richtig hässlich werden. Blaulichter, also dann Polizei rechts ranfahren, irgendwie rechts rangefahren, die fahren neben mich, Fenster runtergemacht, war nachts war 8 Uhr abends, aber gut, Bürgerschein hochgeklappt, war nicht mehr viel los. Sie sind über Rot gefahren. So, yep, habe ich gemerkt. Tut mir leid. Ja, fahren Sie mal uns hinterher. Alles klar, mache ich. Bis gleich. Fahren Sie vor, ich fahre hinterher. Irgendwie drei Straßen, biegen rechts ab, stellen sich auf so einen Parkplatz, ich stelle mich neben die. Dann habe ich, ich hätte nicht gewusst, wie ich mich dann zu verhalten habe. In Deutschland, also in Amerika, hat man gefühlt das schon in diversen Podcasts und allen möglichen und Fernsehserien und Nachrichten und überall gelernt, so rühre dich auf keinen Fall. Aber in Deutschland war mir das irgendwie nicht so bewusst. Aber zum Glück hat der Martin irgendwann mal den Fehler gemacht und uns berichtet. Ich weiß nicht, ob dir auch. Der ist ja mal bei einer Polizeikontrolle direkt aus dem Auto gesprungen und das fanden sie echt doof. Deswegen dachte ich mir,
finden sie sehr unspaßig. Ja, einfach sitzen bleiben ist besser.
Ich bleib sitzen, mach's Fenster runter, frag, schönen guten Abend, was kann ich für sie tun? Also ich wusste ja, was ich für sie tun konnte. Wir werfen ihnen vor, dass sie weniger als eine Sekunde über die Ampel gefahren sind. Irgendwie kostet 90 Euro einen Punkt und so. Da dachte ich mir, oh ja, weniger als eine Sekunde? Das nehme ich. Ich hätte vermutet, dass es mehr ist, aber das kann man natürlich nicht beweisen. Und das würde ich auch nie zugeben. Also. Dann haben sie mir das vorgeworfen. Da habe ich gesagt, ja, ich saß im Auto und war leider so. Und da müssen wir jetzt ihre Personalien ausnehmen. Haben sie den Führerschein für mich? So, ja, das ist das Auto von meiner Frau. Der Führerschein, den habe ich klugerweise in meinem Auto deponiert, weil mein Portemonnaie ist so klein. Mittlerweile, da passt mein Führerschein nicht mehr rein. Das ist natürlich nicht so gut. Haben sie denn einen Fahrzeugschein? Ja, das ist das Auto von meiner Frau und der Fahrzeugschein, den hat meine Frau. Ach so. Ja, das ist nicht so gut. So, ja. Haben sie einen Ausweis? Ja, den habe ich hier.
Okay, immerhin.
Also sie waren total freundlich. Sie waren super nett zu mir. Es ist deren Beruf. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich kriege dafür eine Strafe oder eine Ordnungswidrigkeit. Das ist richtig so. Und mehr wollten die auch gar nicht von mir. Und jedenfalls haben sie dann meinen Ausweis und haben sie das Kennzeichen eingegeben und haben natürlich festgestellt, dass der Fahrzeughalter die gleichen Nachnamen hat wie ich und die gleiche Adresse hat wie ich. Und dann hat die Geschichte vermutlich gestimmt. Was dann halt blöd war, ist, dass sie meinen Führerschein noch sehen wollten. Dann haben sie gesagt, ja, okay, wir fahren jetzt zu ihnen nach Hause. Also sie haben mich noch gefragt, wo der Führerschein ist. Ja, zu Hause ist nicht weit, dann da und da. Ach so, ja, okay, wir fahren jetzt hinter ihnen her. Und
du hättest halt auf dem Stück nicht nochmal über zwei rote Ampeln fahren sollen.
Ich bin so geschlichen. Dauernd auf den Tacho geguckt und oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auf keinen Fall zu schnell fahren. Und ich glaube, ich bin auch, jetzt fällt mir jetzt erst ein, ich bin, glaube ich, einen riesigen Umweg gefahren nach Hause.
Okay. Egal. Da werden die sich auch was beigedacht haben.
Ja, so, wo fährt der denn lang? Der muss doch da hinten. Egal. Ja, jedenfalls bin ich dann nach Hause gefahren. Ich wollte ja eigentlich zur Werkstatt, die auf der anderen Seite von der Stadt ist. Meine arme Tante musste dann nämlich erst hinter, also zu der bin ich dann auch noch gelaufen, die hat das dann natürlich mitgekriegt. Und ich sage, ja, ich muss jetzt nach Hause Führerschein. Und so, ja, kein Problem, ich fahre hinterher. Und dann sind wir erst zu uns nach Hause gefahren. Dann habe ich einen Führerschein geholt, gezeigt, so, oh ja, okay. Aber lachen Sie nicht über das Foto. Sie klappt ihn auf. Das war jetzt unfair. Ja, aber das ist schon süß. Danke. Und hat sie mir einen Führerschein zurückgegeben, dann, okay, jetzt erwarte ich in den nächsten Tagen Post. Bisher habe ich noch nichts erhalten, ist schon eine ganze Woche rum. Aber ich glaube, wenn es mit Punkten ist, dann dauert es eben ein bisschen länger. Und ja, so war das. Und dann hat man das Auto noch weggefahren, aber ich bin sehr vorsichtig und sehr langsam gefahren. Und dann
sind das deine ersten Punkte oder hattest du schon mal welche?
Bitte?
Sind das deine ersten Punkte oder hattest du schon mal welche?
Ich hatte noch nie welche, nee. Mein ersten.
Okay.
Also mein erster, es gibt einen Punkt hoffentlich.
So. Ja, es ist ja jetzt die neue Zählung ist ja anders, gell? Früher hätte das wahrscheinlich 3 gegeben oder so. Aber früher durfte man ja auch irgendwie viel, viel mehr haben, als man jetzt haben darf.
Ja, genau. Also im Endeffekt ist doch fast gleich geblieben, oder?
Ja, die neuen Punkte sind halt quasi nur, da ist ein Punkt viel, viel mehr böse als früher.
Ja, genau. Und ein paar Sachen haben sich geändert irgendwie. Da ist halt mehr Strafe für. Naja, gut. Also von daher, es war ein extrem freundlicher, netter, professioneller Kontakt mit der Polizei, auf den ich super gern verzichtet hätte.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist eine super Geschichte, deswegen wollte ich sie hier einfach im Sneakpot mal erzählen, weil wir erzählen ja wieder mal was in unserem Leben.
Ich bin mal irgendwann von der Polizei angehalten worden, so ähnlich auch nachts. Ich kam von meiner damaligen Freundin nach Hause gefahren und fuhr irgendwie wohl einen etwas eigenartigen Bogen durch ihr Wohngebiet. weil ich den immer so gefahren bin, weil dann bin ich, dadurch, dass ich diesen Bogen gefahren bin, auf der richtigen Straßenseite gewesen, wo ich parken wollte. Sonst hätte ich reinfahren müssen vorne in die Straße und dann wenden. Und deshalb bin ich immer noch erstmal dran vorbei und in die nächste Straße rein und dann den Bogen durchgefahren, dass ich dann auf der richtigen Straßenseite zurückkomme. Und dann machen die Blaulichter hinter mir an, quasi 40, 30 Meter vor der Stelle, wo ich eh parken wollte.
Oh.
Und machen halt dieses Ding an, irgendwie bitte anhalten, Stopp steht da drin. Und ich war in dem Augenblick, wo mir das gewahr wurde, war ich quasi genau neben der Parklücke, die ich nehmen wollte. Dann habe ich einen Rückwärtsgang reingemacht und bin ganz gemütlich in die Parklücke reingefahren, die da ja eh neben mir war.
Ja, klar.
Und dann blieben die stehen und stiegen aus und kamen dann an und so, sie hätten ja hier nicht einparken müssen. Und ich, ja doch, wollte ich aber.
Also, ja, ich wohne ja hier.
Nee, das habe ich erstmal nicht gesagt. Und dann fingen sie auch an, hier so Papiere und Zeug und dies und das und jenes. Und irgendwas fehlte mir auch. Irgendwas hatte ich auch nicht. Ich glaube, die Fahrzeugpapiere. Den Führerschein hatte ich, glaube ich, bei, aber die Fahrzeugpapiere nicht oder irgend sowas. Oder mein Perso nicht. Oder irgendwas fehlte. Und dann hieß es auch, ja, das würden wir aber schon gern sehen. Wo wohnen Sie denn? Und ich so, da drüben, auf der Straßenseite. Wie jetzt? Naja, Sie haben mich direkt vor meiner Haustür angehalten. Also, ach so, ja, okay. Ja, können Sie das dann mal eben holen? Und dann sind die halt noch mit in den Hausflur rein, also in den, nicht in die Wohnung, aber in den Hausflur.
Ja.
Und ich wusste ja da, dass zu dem damaligen Zeitpunkt, wenn ich noch zu Hause gewohnt, da schlief nun zumindest mal meine Mutter, ich weiß nicht, wer sonst noch zu Hause war, aber mindestens mal meine Mutter und der Hund. Und wahrscheinlich dann auch mein Bruder, nehme ich mal an, noch. Und jedenfalls, was ich nicht wollte, ist, dass der Hund bemerkt, dass da Leute im Hausflur sind, weil dann dreht er durch. Und das habe ich denen halt auch gesagt, so, würden Sie bitte eine halbe Treppe tiefer warten und leise sein, sonst haben wir hier einen Hund, der alle wach macht. Und es war halt irgendwie so, weiß nicht, halb eins oder so. Und das haben die natürlich nicht, also die sind da so eine halbe Treppe tiefer, aber dann haben sie irgendwas gemurmelt oder haben irgendwelche Geräusche gemacht mit ihren komischen Uniformen oder so. Jedenfalls im Endeffekt, der Hund ist natürlich, hat es kapiert, dass da Leute sind und ist komplett durchgedreht. Und dann da hatten wir halt so ein, ja, ich habe den dann halt gebändigt, da irgendwie wieder eingesperrt, habe meinen Führerschein oder was auch immer da vorgezeigt, dann sind die auch gegangen, aber die hatten, das war einfach, ich hatte nichts falsch gemacht, es war nur so eine, da fährt ja, einer mit so einem alten, rostigen BMW durch die Gegend, nachts um irgendwann, das ist ja per se verdächtig und wir haben irgendwie nichts zu tun oder keine Ahnung, Routinekontrolle, der ist jetzt halt dran, ja.
Ist ja dein Beruf, also.
Ja, na klar, aber so. In dem Augenblick fühlst du dich, wenn du dann der Ausgesuchte bist, nachts um eins, willst einfach nur ins Bett, fühlst du dich halt auch so, dass du denkst, oh, muss das jetzt sein, jetzt wollt ihr echt noch das eine fehlende Papier auch noch. Ja, war dann halt so. Im Nachhinein dann auch lustig und nichts passiert, aber ja, alles okay.
Ja.
Aber waren halt alle wach in der Wohnung so. Warum sind wir jetzt alle wach? Ja, da war die Polizei. Warum war da die Polizei? Ja, ja.
Wieso war denn die Polizei bei uns zu Hause? Ja, weil nix war.
Genau.
Ja, ich bin mal mit meinem ehemaligen Mitbewohner auch in der Straße, wo ich damals gewohnt habe, angehalten worden. Sind wir auch so eingebogen und in dem Moment Blaulicht an, so ernsthaft, ich bin jetzt fast zu Hause. Ich hatte auch so, meinst du, ich kann jetzt aussteigen, nach Hause laufen? Nein, du bleibst sitzen. Okay.
Ja, besser ist das.
Ja. Und hab ich dir erzählt, wo wir jetzt gerade bei Polizeigeschichten sind, jetzt können wir ja heute mal alle Polizeigeschichten auspacken, die wir haben. Jetzt hört es auch, eine habe ich noch, dann hört es wieder auf.
Eine habe ich auch noch.
Hab ich dir erzählt, wo ich mal von einem Stammgast angehalten wurde? Da habe ich mit meinem Cousin ein Cocktail-Catering gemacht und wir sind danach noch in die Ober, wo ich damals gearbeitet habe, gefahren. Und ich hatte vorher schon mit dem Koch geschrieben, so, boah, kannst du uns noch zwei Wraps machen, so als bevor du Feierabend machst und die uns irgendwo hinlegen, dann machen wir den warm, wenn wir fertig mit dem Cocktail-Catering sind. Und dann kommen wir runter, trinken noch ein Feierabendbierchen und dann essen wir noch unseren Wrap, total geil. Und wir fertig, ganz Auto voll mit Schnaps, fahren durch die Stadt, allgemeine Polizei, Verkehrskontrolle, irgendwie halten jeden an. Und dann kommt der erste Polizist, leuchtet rein, so, okay, ja, hier Führerschein, Fahrzeugschein, keine Ahnung. Was haben sie denn geladen? Ja, Gläser und Eis und so ein bisschen Spirituosen oder so, so. Und in dem Moment kommt der nächste Polizist so, ach, du bist, ach ja, schön, dass ich dich treffe. Ihr habt da jetzt doch vom Cocktail-Podcast die Folge da mit dem Wermut gemacht. Also an Wermut, da komme ich überhaupt nicht ran, bla 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 bla. Mein Cousin saß neben mir, hat den Mund nicht mehr zugekriegt, dass der Polizist irgendwie mich dazu gelabert hat, der unser Podcast kannte.
Ist doch schön.
Super cool. Also, und der war halt Stammgast in der Ober. Und wir haben uns halt dann da über Spirituosen unterhalten. Der andere hat hinten reingeleuchtet und halt meine, du weißt ja, wie es ist, wenn man vom Catering kommt. Gläser drin, alles voll und natürlich nicht schön fein säuberlich sortiert und in Kisten, sondern es liegen halt Flaschen quer in irgendwelchen offenen Metrokisten rum. Und guckt dann so und der Kollege text mich halt zu und wir haben uns irgendwie, ich weiß noch genau, dass wir uns über Wermut und dass eben gerade damals auch die Cocktail-Podcast-Wermut-Folge rauskam, sodass wir auch darüber gesprochen haben. Das war echt so eine coole, surreale Situation und so. Ja, nee, wir sind gerade auf dem Weg in die Oma, trinken noch ein Feierabendgetränk und dann, ja, du weißt schon, dass ich hier Polizist, ja, ein alkoholfreies Bier darf ich ja trinken. Ja, ja, das ist ja gut.
Ja, cool. Erinnert mich jetzt fast wieder an den Grand Budapest Hotel, an die erste Begegnung von Edward Norton mit Ralph Fiennes. Die geht auch so in die Richtung. Da kommt der Kontrolleur in Uniform rein und ist gerade Riesenstress und dann heißt es, ach, Sie sind's. Und
dann, ja, genau. Genau so, ja.
Solche Szenen kann man dann haben, ja. Eine kleine, ganz kurze Geschichte hätte ich noch, ich bin noch nicht sicher, die habe ich bestimmt schon mal erzählt im Sneakpot. Da bin ich damals beim Curling mit meinen Curling-Buddies mal auf der Autobahn von der Polizei rausgezogen worden. Wir saßen im kleinen grauen VW Polo eines Kumpels und waren auf dem Weg zum Training und dann scherte vor uns ein Polizeiauto sehr eng ein, also auf der Autobahn, wir waren auf der mittleren Spur, der brettert an uns vorbei und brettert vor uns wirklich knapp wieder auf die Mittelspur. Und die Art, wie der das gemacht hat, so zackig reinzuscheren, so für so ein Polizeiauto ohne eingeschaltetes Blaulicht, war mir das irgendwie zu zackig. Und ich sag noch so zum Kumpel, der neben mir, ich saß auf dem Beifahrersitz und er fuhr und ich sag noch so, der macht jetzt bestimmt gleich die Blaulichter an und dann steht da Folgen. Und ich habe den Satz noch nicht mal zu Ende gesprochen, da passiert genau das. Und alle im Auto so, oh, du musstest du jetzt verschreien, oder? Und, okay, ich glaube nicht, dass ich das hätte aufhalten können, wenn ich es nicht gesagt hätte. Jedenfalls haben sie uns die nächste Ausfahrt mit rausgezerrt und als wir dann in den Spiegel geguckt haben nach hinten, haben wir schon gesehen, dieses Polizeiauto vor uns ist nicht das einzige. Da sind noch drei schwarze BMWs hinter uns. Und
was?
Und dann fuhren wir da runter von der Autobahnauffahrt, also Abfahrt so runter und dann war da so eine Landstraße bei Obertshausen auf der A3. Da war so eine Kiesbankette, so wo genug Platz war, dass so drei, vier Autos hintereinander neben der Landstraße so anhalten können, ohne gleich einen Straßengraben zu fallen. Und da fuhren sie dann hin und da haben wir dann hinter denen halt angehalten. Und die Polizisten stiegen gar nicht erst groß aus oder die kamen dann schon angelaufen, aber die haben noch gewartet, bis die BMWs hinter uns auch alle angehalten haben und da sprangen ein Haufen Polizisten in schwarzen Uniformen mit MP5s in der Hand raus.
Das ist so ein Maschinengewehr-Ding?
Maschinenpistole. Maschinengewehre sind das.
Ich kenne mich da überhaupt nicht
aus. Ja, man hört also immer so wieder das Wort Dinge. Maschinengewehr und liest das auch immer wieder in so Spiegelartikeln, dass Polizisten Maschinengewehre in der Hand haben. Das wäre wirklich das Unpraktischste, was man machen könnte. Ein Maschinengewehr in der Hand.
Das ist so 4 Meter lang oder sogar.
Nee, das nicht, aber das hat so einen Rückschlag und ist so schwer. Sowas machen nur Rambo oder Arnold Schwarzenegger. Ah. Ansonsten
also, aber das, was ich als Maschinengewehr bezeichnen würde, hat ihn da in der Hand.
Das ist eine Maschinenpistole, das ist zwei Stufen drunter. Also unter Maschinengewehr gibt es das Sturmgewehr und darunter ist die Maschinenpistole.
Okay, gut, aber das Ding hatten sie in der Hand.
Sie in der Hand und zwar also nicht nur eine, sondern so richtig, da waren viele von diesen Leuten plötzlich. Und wurden dann halt gefragt, so wohin, woher, wer, warum, wieso, weshalb. Und Ausweise und so.
Das ist
und
natürlich dann, geil. Wir fahren zum Curling. Aha, genau. Jungs, was ist denn mit euch los?
Haben wir dann auch gesagt, wir fahren zum Curling? Also wir fahren zum Sport, haben wir erst gesagt. Ja, was für ein Sport? Wohin? Wo kommt ihr her? Wo wart ihr eben? Und so weiter. Alle sollten die wissen. Und dann gut. Natürlich Ausweise. Und da habe ich dann gesagt, also meine beiden Kumpels sofort Ausweis irgendwie in die Innentasche gegriffen und gesagt, hier. Und ich so, ja, der ist in meiner Tasche, ist im Kofferraum. Ja, okay. Na, dann steigen sie mal aus. Und dann steige ich halt aus und gehe zum Kofferraum und merke halt in dem Augenblick erstmal so, wie viele Leute da draußen stehen und wie die bewaffnet sind. Am Anfang hat man es ja nur so ein bisschen gesehen, weil die stellen sich ja immer so halb schräg hinter die Fenster, die du aufmachst. Und nicht vor dich, sondern halt immer so schräg hinter dich. Und ein bisschen habe ich im Außenspiegel gesehen, dass da mehr Leute sind, aber als ich dann ausgestiegen bin, habe ich halt gesehen, so, ach du Scheiße, das sind irgendwie 10 Mann oder so. Und eine Frau war dabei, glaube ich, mindestens eine. Und wie die halt alle bewaffnet sind. Und dann sollte ich den Kofferraum aufmachen, stellte sich aber natürlich raus, das war so ein alter Polo ohne Zentralverriegelung. Und der Kofferraum war abgeschlossen. Also musste der Fahrer dann auch erst noch aussteigen und musste den Kofferraum aufschließen. Und dann war der Kofferraum offen und wollte den gerade hochmachen. Da haben die Polizisten eingegriffen und haben darauf bestanden, dass wir das ganz langsam aufmachen. Und sie haben erstmal so drunter geguckt quasi und geleuchtet und dann ging das halt auf und dann sah man halt ja 3 Sporttaschen und ein paar Curlingbesen und dann habe ich da die eine Tasche durchwühlt, das musste ich auch dann ganz langsam und vorsichtig und so und jedes Teil, was ich in die Hand genommen habe, wurde genau angeguckt, dass ich da nicht irgendwie eine Waffe greife oder so und dann hatte ich meinen Personalausweis irgendwann und habe den dann vorgezeigt und dann hat einer von den Polizisten irgendwie kapiert oder der kam dann so aus dem Hintergrund in den Vordergrund und hat irgendwie gemerkt, ja, ach Curling, das ist doch das, was da auf Eurosport ist, da nicht gerade irgendwie Olympia oder so und dann taute diese Situation so langsam so ein kleines bisschen auf, weil der irgendwie wusste, okay, was Curling ist und es irgendwie lustig fand und dann wurde denen, hat man deutlich gemerkt, wie die sich dann anfangen zu entspannen, weil sie gemerkt haben, okay, was auch immer, Bankräuber, Terrorist, irgendwas, was die gesucht haben, wo die Beschreibung 3 Leute in einem kleinen grauen Polo irgendwie vielleicht zugetroffen hat oder so. Keine Ahnung, was jetzt da die Marker waren, warum wir jetzt plötzlich Hauptverdächtige Nummer 1 in irgendeinem Fall von irgendwas waren. Natürlich war, wer auch immer sie eigentlich erwischen wollten, war wahrscheinlich dann weg. Also ich nehme mal stark an, dass das jetzt nicht der große Fahndungsfortschritt war, uns versehentlich rauszuziehen.
Eher nett.
Ja, aber man hat halt gemerkt, so okay, hier wird jetzt auch nicht gleich irgendwie die Schießerei ausbrechen, weil wir sind nicht die Gangster, die sie suchen. Und dann wurden wir auch sehr schnell unseres Weges geschickt. Aber das war so ein bisschen so das eine Mal, wo ich mit der Polizei gemerkt habe, wie das so sein kann, wenn die so ein bisschen angespannt sind und wenn die ja so das Stresslevel ein kleines bisschen höher hängen haben.
Ja, das ist halt krass, echt. Wenn du auf so eine, das möchte man eigentlich nicht.
Ja.
Also ich fand jetzt die Situation eben, die ich am Anfang beschrieben habe, am letzten Wochenende schon irgendwie stressig, aber die hat mir halt die ganze Zeit das Gefühl gegeben, so, Job, ist alles cool. Entspann dich.
Ja.
Ja. Also, wie gesagt.
Genügend Leute treffen mit einer sehr viel kürzeren Zündschnur und dann haben die dann, deshalb vermitteln die wahrscheinlich so diesen entspannten Eindruck, auch wenn sie dir gerade 90 Euro und einen Punkt aufbrummen.
Ja. 90 Euro und Verwaltungsgebühren. Da kann ich Ihnen aber noch nicht sagen, wie viel das wird. Ja, okay, danke.
Okay.
Ich habe es in meinen Wine-App schon mal eingetragen. Leise weint.
Leise weint, die Kategorie für elektronische Spielzeuge, die ich mir schon immer mal kaufen wollte, leer gemacht und dann.
Nee, heute kam Gehalt und die hatten ja noch nicht abgebucht, deswegen konnte ich es da reinbuchen.
Okay, das geht ja noch.
Ja, trotzdem doof. Möchte man ja nicht.
Nun denn. Gut. Machen wir Deckel auf die Sendung, oder?
Ja, dafür, dass wir eine kurze machen wollten, ist schon wieder 1:18 rum.
Ja, ich sehe es auch gerade. Ja, das 1:18 oder was auch immer da noch an Vorgeplänkel weggeschnitten wird.
11 Sekunden.
Ah ja, siehst du, so präzise hätte ich das jetzt gar nicht parat gehabt. Ja, das sind die Stunden und Minuten, die wir für euch aufgenommen haben in dieser Folge des Sneakpods. Ihr dürft auf sneakpod.de Kommentare dazu abgeben. Die besten Polizeigeschichten bitte dort niederschreiben.
Oh ja, das würde mich echt interessieren.
Vielleicht sogar noch besser, wenn ihr ein Telefon zur Hand habt, könnt ihr da reinsprechen. Ein Audiokommentar, eine coole Polizeigeschichte. Wäre ja mal wieder so ein Moment, wo wir mal einen Audiokommentar spielen könnten.
Ja.
Wenn ihr natürlich aber was thematisch zu dem vorderen Teil der Sendung, zu den Filmen und Serien zu sagen
habt. Wir sind ja ein Filmpodcast, nicht ein Gossip-Podcast.
Ja, immer noch irgendwie so schon. Dann nehmen wir natürlich auch dazu gerne Kommentare entgegen. Wir haben die Oscar-Verleihung jetzt so ein bisschen bewusst einfach mal weggelassen, weil wir sie dieses Jahr, also zumindest wir beide, jetzt nicht so viele Oscar-Filme gesehen haben und da jetzt nicht so die starke Meinung zu hatten. Vielleicht sieht Claudia das anders, aber sie war halt heute nicht da. Insofern war das jetzt nicht unser Thema, aber wenn ihr dazu Feedback habt, dann bitte auch gerne sneakpot.de oder auf Twitter oder auf Facebook. Und nächste Woche wieder einschalten, so wir denn hoffentlich jetzt wieder unsere Regelmäßigkeit finden. Das wollen wir noch nicht 100% versprechen, aber jedenfalls bei der nächsten Sendung wieder einschalten und wieder zuhören. sneakpot.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.